Ja, danke euch für diesen wunderbaren Vorspann, für die Inhalte der Lieder. Danke dem Herrn, dass er uns da schon ausgerichtet und gelenkt hat. Liebe Geschwister, ich freue mich, dass wir im Matthäus-Evangelium fortsetzen können. Im Kapitel 16, geografisch befinden wir uns ganz im Norden Israels, in Caesarea Philippi. Das ist am Fuße des Berges Hermon. Das ist jetzt so von der Einordnung des Gebiet, wo die Golanhöhen sind und wo die syrisch-israelische Grenze ist. Ich darf erinnern an die letzte Predigt von Hans, letzten Sonntag. Da ging es stark darum, wer ist Jesus? Für wen halten die Leute, die Jünger, Jesus? Und da antwortete Simon Petrus, denke ich stellvertretend auch für die anderen Jünger, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Wir wurden herausgefordert, auch darüber nachzudenken, für wen wir Jesus halten. Oder für wen üblicherweise vielleicht so in der Welt draußen Jesus gehalten wird. Und da gibt es verschiedene Bilder und Vorstellungen. Jesus der Revoluzer, Jesus der, der gute Werte vorgelebt hat, Jesus der ethisch-moralische Lehrer. Es gibt Jesus-Filme. Es gibt Bücher über Jesus, es gibt Theaterstücke über Jesus, teilweise auch von Leuten verfasst und geschrieben, die Jesus gar nicht kennen. Das gibt es alles, aber das sind Zerrbilder, das sind Schieflagen, das ist nicht das Original. Das Original bekommen wir aus der Schrift, weil der Herr sich aus der Schrift offenbart. Und wir dürfen hier erkennen und sehen, wofür die Jünger, wofür Petrus Jesus gehalten hat. Du bist der Christus, du bist der lebendige Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes. Christus ist der Gesalbte, ist der Messias, der Retter, der Erlöser. Der Sohn des lebendigen Gottes ist der Mensch gewordene Gott. So hat Petrus und so haben die Jünger Jesus gesehen. Sie hatten jedoch noch eine falsche Messias-Erwartung. Sie dachten unter anderem, dass der Messias die Juden von den Römern befreien wird. Und da greift Jesus ein und vermittelt ihnen, rechnet nicht damit, dass ich nun die Römer besiegen werde und in diesem Sinn die Messiasherrschaft antreten werde. Rechnet nicht damit, dass ihr dann die Minister zu meiner Rechten und zu meiner Linken sein werdet, die hier irgendwelche Führungspositionen haben werdet, sondern der Messias, der Menschensohn, wird leiden und sterben und siegreich auferstehen. Und wer mir nachfolgen will, dem wird es was kosten. Und damit sind wir beim Thema für heute. Der Preis Jesu und der Preis der Nachfolge. Wir schauen uns die ersten drei Verse des heutigen Textes an, Matthäus 16, 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Diese Stelle leitet ein von da an. Wir haben es mit einem Wendepunkt zu tun. Jesus, der öffentlichkeitswirksam unterwegs war, wendet sich zu einer persönlichen Unterweisung den Jüngern zu. Der nächste Punkt ist, dass Jesus eine Leidensankündigung, seine erste Leidensankündigung, den Jüngern sagt. Er sagt, es geht in Richtung Jerusalem, es geht in Richtung Leiden, es geht in Richtung getötet werden. Und Petrus lehnte sich auf gegen diese Ankündigung, dass der Messias sterben wird müssen. Das war für Petrus eine ganz, ganz fürchterliche Vorstellung. Schone dich doch, das widerfahre dir nur nicht, sagt Petrus. Er wollte Jesus siegreich regieren sehen. Für Jesus war aber von Anfang an klar, sein Weg ist ein Weg auch des Leidens und des Sterbens. Und das sagte er den Jüngern auch. Und das Problem von Petrus ist, er vertraute Jesu Aussagen nicht. Das ist menschliches Denken. Petrus ist Jesus somit ein Ärgernis. Petrus steht in seiner Aussage dem Herrn entgegen. Er ist ein Widersacher. Er klagt eigentlich Jesus an. Er nimmt die Autorität, die Lehraussage des Herrn nicht ernst. Und daher die starke Aussage, weiche von mir, Satan. Jesus nicht zu vertrauen, bedeutet, Jesus feindlich gesinnt zu sein. Und das kommt vom Widersacher. Das ist anklagend. Und daher sagt der Herr hier auch im letzten Abschnitt, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Das mangelnde Vertrauen in Jesus ist hier das eigentliche Problem des Petrus, der Jünger, aber oftmals auch von uns. Göttlich zu denken bedeutet, dass wir wissen, wie möchte Gott die Dinge, dass wir aus der Schrift heraus und von seinen Anweisungen her sehen, wie Gott ist. Göttlich zu denken ist ein Ziel, ein hohes Ziel, ein wertvolles Ziel für uns. Nicht meine Gedanken, nicht meine Gefühle, nicht meine Logik, nicht meine Eindrücke und nicht meine Empfindungen sind relevant. Menschliches Denken steht oft im Gegensatz zu göttlichem Denken, weil wir sündhafte, gefallene Menschen sind. Menschliches Denken hat mich und die Menschheit im Zentrum, aber nicht Gott. Menschliches Denken kommt von der Seite des Widersachers, von der Seite, die der Herr natürlich als Gegenseite sehen muss, ist letztlich vom Satan beeinflusst und ist satanisch. Und göttliches Denken hat Gott im Zentrum, die Dinge sehen zu wollen, wie Gott die Dinge sieht und nicht wie ich es sehe und empfinde. Danach zu streben, nach göttlichem Denken. Menschlich und göttlich prallen bei Petrus aufeinander. Er hat die Aussage getätigt, hat göttliches Denken auch in sich gehabt, indem er sagt, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes. Das hat er erkannt. Er hat göttliches Denken preisgegeben. Aber er hat auch menschlich gedacht zu diesem Zeitpunkt und hat gedacht, Jesus darf nicht leiden, Jesus darf nicht sterben. Aber Jesus wusste, dass er von Gott, vom Vater gesendet war, dass er gehorsam war und den Weg in Richtung Leiden und Sterben letztlich gegangen ist oder zu gehen hat. Der Preis vom Herrn Jesus war, den Willen des Vaters zu tun und in diesem Sinne auch in Richtung Leiden und Sterben zu gehen. Der Preis der Nachfolge, wir lesen weiter, Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Jesus leitet hier ein und sagt, wenn jemand mir nachkommen will. Wollen setzt die Möglichkeit voraus, dass es eine Willensmöglichkeit gibt, eine Entscheidungsmöglichkeit für den Willen, eine Willensentscheidungsmöglichkeit gibt. Will ich Jesus nachkommen, setzt eine gewisse Basis voraus. Zum besseren Verständnis, wenn ich sage, ich möchte Jesus nachfolgen, aber ich glaube gar nicht an Gott, dann bin ich irgendwo auf der falschen Spur. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir auch an die Basis glauben, um was es Gott in Summe eigentlich auch geht. Und was er uns vermitteln möchte und worauf dann diese Nachfolge Jesu aufsetzt. Und diese Basis ist jetzt die Frage an uns, will ich glauben, dass es Gott überhaupt gibt? Will ich glauben, dass ich ein Geschöpf Gottes bin? Will ich glauben, dass Gott mit mir als sein Geschöpf in einer Beziehung sein möchte? Möchte ich glauben, dass der Schöpfer, Gott der Schöpfer, einen Anspruch auf mich hat? Will ich glauben, dass ich Gott gegenüber verantwortlich bin in irgendeiner Form? Will ich glauben, dass ich Gott gegenüber schuldig bin? Will ich glauben, dass Gott Jesus gesandt hat? Will ich glauben, dass das vollkommene Opfer Jesu ausreicht zur Sühnung und zur Vergebung der Sünden? Will ich glauben, dass der beständige Glaube an Jesus Christus allein genügt, um ewiges Leben zu erlangen? Jesus nachfolgen zu wollen, setzt die Bejahung dieser Punkte voraus. Jesus nachfolgen zu wollen, setzt auch ein Vertrauensverhältnis voraus. Wie kann ich jemanden nachfolgen, dem ich nicht vertraue? Geht schwer. Das Vertrauen in Jesu Lehre, in Jesu Leben, in Jesu Aussagen ist dabei eine ganz wichtige Basis für meine Willensentscheidung. Jesus nachfolgen zu wollen, ist auch ein Hineinwachsen in eine Beziehung ist nicht ein punktuelles Ereignis, sondern ist ein Hineinwachsen in eine vertrauensvolle Beziehung. Wenn ich nun Jesus nachfolgen will, so habe ich einen aufskizzierten Weg hier, den uns der Herr aufzeigt, wie wir da vorgehen können. Und der Herr zeigt uns hier drei Punkte auf. Der erste Punkt ist, so verleugne er sich selbst. Zum Preis der Nachfolge gehört, verleugne sich selbst, verleugne dich selbst. Was bedeutet das? Wir Menschen hier sind es gewohnt, ein eigenständiges Leben zu führen. Ein Leben, in dem ich im Zentrum bin. In dem ich mir selbst mein Maßstab bin. Mir kann und soll niemand etwas vorschreiben. Ich mache alles so, wie ich es will. Ich will es bequem. Ich will es schön. Ich will reich sein. Ich will Erfolg haben. Ich will es angenehm haben. Ich will in einem sicheren Status leben. Das ist egozentrisches Dasein. Egozentrisches Dasein, das Ich steht im Vordergrund. Und das ist etwas, was mit dem Glauben an den Herrn Jesus nicht zusammenpasst. Verleugne sich selbst. Selbstverleugnen heißt, es geht nicht um mich primär. Heißt, mich zurücknehmen. Lorenz hat immer wieder gesprochen vom Auskehren, damit Jesus einkehren kann. Ich muss auskehren, mich zurücknehmen, erkennen, bekennen, Buße tun, erkennen, dass ich falsch liege, erkennen, dass es nicht sein soll, dass ich das Zentrum meines Lebens bin, sondern dass der Herr das Zentrum meines Lebens sein möchte. Zu erkennen, dass die Herrschaft meines Lebens nicht ich selbst, sondern Gott und Herr Jesus sein soll. Das heißt, verleugnen sich selbst, sich an die zweite, dritte, vierte, fünfte Stelle zu stellen, aber nicht an der ersten Stelle zu belassen. Zweiter Punkt, der nehme sein Kreuz auf sich. Das Kreuz tragen war damals im Römischen Reich ein Verfluchtsein und es war der qualvollste Tod, den man sich eigentlich nur vorstellen konnte. Der Verbrecher, der Bestrafte, musste das Fluchholz, den Querbalken des Holzes, selbst zur Hinrichtungsstätte tragen. Das heißt, das Hinrichtungswerkzeug selbst nehmen und zur Hinrichtungsstätte tragen, was schon qualvoll genug war. Er war verachtet, verhöhnt, verspottet von der Außenwelt und musste zum Hinrichtungsplatz gehen und erlitt fürchterliche Qualen. Kreuz auf sich nehmen ist eine fürchterliche Sache. Und wir dürfen denken auch an dieser Stelle an Menschen, die es nicht so leicht haben zu glauben wie wir, sondern die in der Verfolgung stehen und die genau mit diesem Leid und mit diesem Tod zu kämpfen haben. In Ländern, wo Christen verfolgt werden. Aber es geht auch bei uns in diese Richtung, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen, im Sinne dessen, dass wir sterben müssen. Der Herr selbst sagt, Wenn ein Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, kann es keine Frucht bringen. Wir müssen sterben. Wir müssen innerlich uns ausrichten auf den Herrn und müssen innerlich unser Ego sterben lassen. Das ist für die wahre Nachfolge eine Voraussetzung. Und als diese Botschaft manche Nachfolger damals gehört haben, die Leidensankündigungen vom Herrn, diese Nachfolgebedingungen, dann haben sie abgekoppelt. Haben nicht wenige damals gesagt, nein, das geht mir zu weit, das ist zu viel. Von Paulus haben wir ein wunderschönes Beispiel, meines Erachtens aus der Schrift, der nicht abgekoppelt hat, sondern der darin gelebt hat und uns das sogar aufgeschrieben hat. Hier heißt es in Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus erachtet sich als so jemand, der mit Christus gekreuzigt ist. Nicht mehr er ist lebensbestimmend, sondern Christus. Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Diese Leidensankündigung und diese Nachfolgeaufforderung sehen wir nicht nur in der Matthäusstelle, sondern das kommt im Lukas, das kommt im Markus und so weiter auch vor. Und da ist ein ganz wichtiger Aspekt drinnen. Im Lukas steht, täglich, der nehme täglich sein Kreuz auf sich. Wir haben es nicht mit einem Einzelereignis hier zu tun, mit einem großen Ereignis, einmal dort und einmal da, sondern von täglich wird gesprochen. Täglich das Kreuz auf sich zu nehmen. Und diese Leidensankündigung, die wurde nicht verstanden. Und damit ist menschliches Denken hineingekommen vor göttliches Denken. Und wir sind gut beraten, hier dieses göttliche Denken in Anspruch zu nehmen bzw. zu sehen. Und das Fazit für uns ist jetzt, das Kreuz auf sich zu nehmen, heißt, sich gegenüber zu sterben und sich Christus vollkommen zu unterwerfen. Wie wir es auch im Vaterunser beten. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Das ist göttliches Denken. Der dritte Punkt, der dritte Aspekt des Preises der Nachfolge ist Nachfolgen, wie es hier heißt. Das könnte man jetzt als Resultat sehen des Verleugnens und des Kreuz auf sich Nehmens. Das bedeutet ja Nachfolgen, Verleugnen und Kreuz auf sich nehmen, aber zum Nachfolgen gehört noch mehr dazu, meines Erachtens. Christus immer mehr und mehr kennenzulernen, lieben zu lernen, mit ihm leben zu lernen, ist eine ganz wesentliche, ein wesentlicher Faktor des Nachfolgens. Das bedeutet, dass wir geistliche Nahrung aus der Schrift, aus dem Wort Gottes aufnehmen sollten, um zu sehen, um Jesus mehr und mehr kennenzulernen, um wie Gott die Dinge sieht, mehr und mehr kennenzulernen und sehen zu lernen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt auch, sodass wir auch an der Lebensführung von Jesus sehen können, in welche Richtung auch hier in der Praxis dann die Nachfolge gehen kann. Und wir sehen jetzt in weiterer Folge ganz, ganz wesentliche Aussagen, Lebensaussagen, die ganz wertvoll sind zur besseren und genaueren Erläuterung meines Erachtens dieses zentralen Verses, dass wir das Kreuz auf uns nehmen sollten. In Vers 25 sehen wir, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das diesseits bezogene Leben retten zu wollen, ist reiner Verlust, bringt nichts. Das diesseitig bezogene Leben, das im Wesentlichen Materialismus, Wohlstand, Klugheit, Sicherheit, Bequemlichkeit, Ehre, Anerkennung, alles Mögliche erleben, alles auskosten im Zentrum hat. Das bringt letztlich nur Verlust. Warum? Weil es aus sein wird. Dieses Leben hier ist kurz und wir alle werden sterben. Aber das diesseits bezogene Leben zu verlieren, um Jesu willen, das bringt wahres Leben, das bringt wirkliches Leben. Und es geht weiter hier mit diesen kraftvollen Aussagen, die so wichtig sind für uns zur Betrachtung des Lebens. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Selbst die ganze Welt zu gewinnen, das ganze Vermögen, das ganze Kapital zu haben und die größte Macht zu haben, bringt nichts, bringt nur Verlust. Das Lösegeld einzusetzen oder ein Lösegeld einzusetzen, ist eine ganz große Gewohnheit in der jetzigen Zeit, denke ich mir auch. Aber es reicht kein menschliches Lösegeld. Unter menschlichem Lösegeld wird vieles Unterschiedliche verstanden. Manche meinen, sie können spenden und sich dadurch irgendetwas herauslösen. Sah dadurch sich vielleicht den Himmel erkaufen. Keine Spenden, keine Hilfsleistungen, keine Opfer, keine Kasteiungen, keine Rituale, keine Disziplinierung, keine Pilgerfahrt, kein Weihwasser, kein ewiges Licht reicht aus, um ewiges Leben bei Jesus zu erlangen. Du kannst einsetzen, was du willst. Das reicht alles nicht aus. Die nächste interessante Aussage: Es wird Gericht geben. Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen. Und dann wird er jeden Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Es wird jeden vergolten werden nach seinem Tun. Kann man sich durch das Tun den Himmel verdienen? Nein, sagt die Bibel eindeutig und klar. Nein, das geht nicht. Nur wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Und der Zorn Gottes bleibt auf ihm. So lesen wir es, Johannes 3, 36. Es ist aber gewiss, dass es das Gericht geben wird. Und Jesus wird kommen mit seinen Engeln in Herrlichkeit und er wird richten. Und die Auffassung zu haben, es wird kein Gericht geben und das Leben hier wäre nicht entscheidungsrelevant für die Ewigkeit, ist fatal. Diese Erkenntnis und das Ergebnis davon ist so fürchterlich, dass wir es niemandem wünschen würden. Die Gerechten, die Gläubigen werden auferstehen zu ewigem Leben, da können wir dem Herrn vertrauen. Von Grund auf ist jeder Mensch böse und verdorben. Gerecht gemacht sind wir nur in und durch Jesus Christus allein. Und jeder wird sich vor ihm verantworten müssen. Wir kommen jetzt zum letzten Vers, der da eigentlich gar nicht so gut dazu passt, sondern eigentlich schon zur nächsten Stelle. Wir machen trotzdem einen Blick hinein. Da geht es darum, hier steht: Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Einige von euch, die ihr hier steht, werden den Tod nicht sehen und sie werden den Sohn kommen sehen in seinem Reich. Gemeint ist damit konkret die Begebenheit der Verklärung, die anschließend folgt, die nächsten Sonntag behandelt werden wird und die wir uns genauer anschauen werden. Wichtig ist hier vielleicht eines zu sehen. Diese Reihenfolge, nämlich die Leidensankündigung, diese Nachfolgepassage und die Verklärung, kommt in allen drei Evangelien genau in dieser Reihenfolge genauso vor. Das ist insofern wichtig, weil eben zum Beispiel in der Lukas-Stelle auch aus der Begebenheit dieser Verklärung schon etwas Spezielles berichtet wird, auf das wir noch hinkommen werden. Aber das mit dem Berg der Verklärung, kurz gesagt, ist so gewesen, dass eben Petrus, Jakobus und Johannes mit dem Herrn auf den Berg der Verklärung gegangen sind. Das Angesicht Jesu leuchtete wie die Sonne, die Kleider wurden weiß wie Licht und es erschienen dann Mose und Elia und die redeten und es überschattete sie eine Wolke und aus der Wolke ist die Stimme gekommen: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf den Sohn sollt ihr hören. Und in der Lukas-Stelle steht drinnen, dass Mose und Elia oben dort am Berg der Verklärung gesprochen haben und sie redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Sie redeten vom Ausgang, den der Herr Jesus in Jerusalem erfüllen sollte. Eine ganz wichtige Passage, um das Gesamte ein bisschen besser zu verstehen, ist in 2. Petrus 1,16. Petrus selbst war ja Zeitzeuge und war ja am Berg der Verklärung oben und er beschreibt dieses Ereignis. Ich blende das ein kurz. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Die Stimme war: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir auf dem heiligen Berg waren. Bericht vom Berg. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ist ein umfassender Text, aber drei Gedanken sind dabei wichtig und ich denke mir, dass wir am nächsten Sonntag mehr darüber hören werden. Was in diesem Text steht, ist, dass hier von der Wiederkunft unseres Herrn die Rede ist. dass der Herr Jesus wiederkommen wird, das ist sich Petrus bewusst gewesen, sonst hätte er das so nicht niederschreiben lassen. So halten wir nun fest an dem prophetischen Wort, auch wichtig. Sie haben oben am Berg der Verklärung ein prophetisches Wort bekommen, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Eine prophetische Aussage, was die genau bedeutet, werden wir vielleicht nächsten Sonntag auch noch hören. Aber was soll das Ganze? Das Ganze hat eigentlich den Zweck, dass das, was hier in diesem letzten Vers 28 bei uns gestanden ist, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Das sollen jetzt ein paar Beispiele gewesen sein, dass es einen prophetischen Blick gibt hinein in das Reich, dass Jesus wiederkommen wird und dass diese Informationen am Berg der Verklärung definitiv den Jüngern gesagt wurden und sie es teilweise ja hier auch niederschreiben haben lassen. Das heißt, konkret sind eben diese drei es gewesen, die diesen Blick in die Zukunft des Reiches des Herrn haben durften. Und das ist wunderbar, dass der Herr da die drei mitgenommen hat und die das sehen durften. Wir kommen nun zum Abschluss. Wir haben heute ein paar wesentliche Dinge gehört, die unser Verständnis vom Leben als Christen in der Nachfolge betreffen. Vielleicht haben manche den Eindruck, das Nachfolgen und dieser Auftrag des Nachfolgens, das betrifft ja nur eine kleine Gruppe von Christen. Das ist ein falscher Eindruck. Die Nachfolge betrifft uns alle. Es ist für alle, für uns, die Botschaft, Christus nachfolgen zu sollen. Unser Leben, das uns Gott geschenkt hat, das ist ein von Gott gegebener Schatz. Jeder, der hier leben darf, hat ein Leben, das ihm von Gott gegeben ist. Und wir dürfen diesen Schatz verwalten und gestalten. Und wir dürfen viele Schönheiten erleben von Gott, was er uns gegeben hat und dass er uns leben lässt und was wir alles anschauen und betrachten dürfen. Wunderbar. Wohin wir mit unserem Leben gehen wollen, das können wir mit beeinflussen. Wohin will ich gehen? Wohin will ich mein Leben lenken? Ein wertvoller Glaubensbruder und Bibellehrer hat uns damals in der Studentenzeit eine Frage gestellt, die mir sehr wertvoll scheint. Ich möchte sie kurz einblenden. Will ich was vom Leben oder habe ich das Leben? Unter diesem habe ich das Leben könnte man beifügen, habe ich das wahre Leben in Jesus Christus, im Glauben an Jesus Christus. Habe ich diese Grundeinstellung, dass ich auskosten, auskosten, auskosten möchte, oder habe ich das Leben in Genüge im Herrn, mit dem Herrn, indem ich nach seinem Willen lebe, mich nach ihm ausrichte? Bin ich das Zentrum meines Lebens oder ist Gott das Zentrum meines Lebens? Ich blende noch eine weitere Frage ein. Inwieweit bin ich bereit, Jesus zu folgen, auch wenn ich Folgendes verliere? Eine Beziehung, Hobbys, meinen Ruf, die Arbeit, Freunde, das Leben oder sonst noch was, wo ich vielleicht hänge oder dranhänge. Paulus sagte, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Das ist die Richtung, die wir anstreben dürfen, die wir erkennen und anstreben dürfen und gehen dürfen. Und zwar täglich. Inwieweit lebe ich täglich im Glauben an den Sohn Gottes und ernähre ich mich geistlich aus seinem Wort heraus? Wir lassen diese Fragen jetzt noch eingeblendet, eine Minute. Und ich möchte an die Musikgruppe bitten, dass sie herauskommt oder den Alexander, dass weitergemacht wird. Das soll uns zum Nachdenken, zum Gebet anregen über unser Leben, wo wir und wie wir uns positionieren. Und der Herr segne uns.